Frieden in Europa. Also für die allermeisten von uns fühlte sich das ja jahrzehntelang an wie, naja, wie fließendes Wasser.
Oder Strom aus der Steckdose.
Genau. Ein absolutes Naturgesetz unserer modernen Welt. Du drehst den Hahn auf und das Wasser läuft. Du wachst morgens auf und das Land ist sicher. Aber was passiert eigentlich, wenn jemand plötzlich den Stecker zieht?
Ja, wenn diese unsichtbare Infrastruktur einfach in sich zusammenbricht?
Richtig. Und genau an diesem wirklich schmerzhaften Punkt setzt unsere heutige Analyse an. Wir nehmen uns heute einen echt komplexen Stapel an Gedanken vor und filtern die wichtigsten Erkenntnisse für dich heraus.
Und zwar aus einem Buch, das gerade wirklich überall diskutiert wird.
Absolut, ja. Es geht um die oft total emotionale Debatte rund um nationale Verteidigung. Die Grundlage für unseren Deep Dive heute ist das frisch im Mai 2026 erschienene Buch »Für dieses Land einstehen – Warum Verteidigung keine Kriegslust ist« von Jens Mansmann.
Ein sehr provokanter Titel für viele.
Oh ja. Und unsere Mission heute ist es zu verstehen, warum die Fähigkeit zur Verteidigung, also dass das eben kein Wunsch nach Krieg ist, sondern eigentlich die Voraussetzung für eine wehrhafte, friedensfähige Demokratie.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns mal die Epoche nach dem Ende des Kalten Krieges ansehen, also so ab 1990, da glaubten wir hier in Europa ja quasi an das viel zitierte Ende der Geschichte.
Ja, dieses Gefühl von, okay, wir haben es geschafft, oder?
Genau. Die Annahme war halt, Handel und wirtschaftliche Verflechtungen machen militärische Konflikte obsolet. Und Mansmann legt in seinem Buch wirklich extrem präzise dar, dass dieser Glaube an so einen, naja, an einen ewigen automatischen Frieden dazu geführt hat, dass wir Sicherheit völlig passiv konsumiert haben.
Konsumiert ist ein gutes Wort dafür.
Ja, Verteidigung wurde gedanklich einfach outgesourced an eine kleine Profiarmee, die irgendwo auf anderen Kontinenten Brunnen baut oder Terrornetzwerke bekämpft. Es war einfach absolut kein Thema mehr für den Küchentisch.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln. Ich vergleiche diesen Frieden ja immer wahnsinnig gern mit dem Akku von einem Smartphone.
Oh, das ist ein spannendes Bild.
Ja, also du bemerkst den Akku ja eigentlich erst, wenn er so bei 2-3% ist.
Und dann gerät man in Panik.
Exakt. Vorher ist es eine absolute Selbstverständlichkeit. Und Mansmann schreibt dazu ja auch etwas sehr Eindrückliches. Er sagt, Frieden schützt nicht nur das nackte Überleben.
Richtig.
Sondern er schützt unsere Möglichkeiten. Also die Möglichkeit, einfach mal dein Studium abzubrechen, ein Startup zu gründen oder eben auch die eigene Regierung auf offener Straße scharf zu kritisieren. All diese Freiheiten brauchen zwingend einen Raum, der geschützt ist.
Was hier wirklich faszinierend ist, also wenn man sich das historisch anschaut, ist die Prämisse vieler Diskurse aus der Friedensbewegung, die lautete lange Zeit, wenn wir selbst friedlich sind, wenn wir abrüsten, dann entziehen wir jedem Konflikt den Nährboden.
Aber Mansmann hält dagegen, oder?
Ja, total. Er konfrontiert uns mit diesem Konzept, dass der eigene Friedenswille eben leider nicht automatisch vor fremder Gewalt schützt.
Er bringt da dieses Beispiel mit dem Einbrecher, richtig?
Genau. Ein Einbrecher verschwindet ja nicht einfach nur, weil die Bewohner des Hauses tief in ihrem Herzen Gewalt ablehnen.
Krass, ja. Das ist so ein bisschen das Paradox der Toleranz.
Absolut. Der Ukraine-Krieg war da natürlich der brutale Weckruf für Europa.
Mhm.
Wobei Mansmann, und das finde ich wichtig, sehr vorsichtig ist und betont, dass die Ukraine für uns als Warnung verstanden werden muss, aber eben nicht als Schablone.
Also keine 1:1 Blaupause für Deutschland.
Genau. Wir sind durch die NATO geografisch und strukturell völlig anders eingebunden.
Aber da muss ich jetzt mal kurz kritisch einhaken. Ist es nicht, also wenn man ganz ehrlich ist, total verständlich, dass junge Menschen sich weigern, sich jetzt mit Militär und Geopolitik zu beschäftigen?
Wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, du bist heute 18. Du hast reale, absolut drängende Probleme. Die Klimakrise, explodierende Mieten, soziale Ungleichheit. Und jetzt sollst du dich um Aufrüstung kümmern. Das wirkt doch total wie ein Rückfall ins 20. Jahrhundert.
Die Frustration ist absolut verständlich. Man wischt das auch nicht einfach so als naive Jugendsünde beiseite. Aber die Krux ist halt, die Lösung der Klimakrise oder auch von sozialer Ungerechtigkeit erfordert gewaltige gesellschaftliche Anstrengungen. Internationale Verträge, technologische Transformationen.
Ja, klar.
Und all das funktioniert eben nur in stabilen Demokratien. Wenn ein autoritärer Staat durch militärische Erpressung eine Demokratie destabilisiert, dann rücken Klimaziele sofort in unerreichbare Ferne. Sicherheit ist also nicht das Gegenteil von Klimaschutz, sondern quasi das Fundament.
Das leuchtet schon ein. Wenn das Fundament bröckelt, dann stürzt das ganze Haus ein. Egal wie toll die Solaranlage auf dem Dach ist.
Exakt. Aber sobald wir anfangen, über dieses militärische Fundament zu sprechen, stoßen wir auf ein massives Problem. Und zwar ein sprachliches.
Du meinst den Begriff der Kriegstüchtigkeit?
Ja, genau. Sprache formt ja unser Denken. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dieses Wort kriegstüchtig ja vor einer Weile geprägt, um alle mal wachzurütteln.
Und Mansmann kritisiert das in seinem Buch scharf?
Total. Er sagt, das Wort erzeugt sofort Angst. Das klingt nach Pickelhauben, nach blinder Härte und einer schleichenden Gewöhnung an den Krieg.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf, nämlich wie wir das stattdessen nennen sollten. Mansmann plädiert ja für wehrhaft, resilient und friedensfähig.
Was irgendwie viel weniger aggressiv klingt. Und das ist nicht nur Kosmetik. Ein Angriff, also ein kriegerischer Akt, will Unterwerfung erzwingen. Verteidigung wehrt diese Unterwerfung ab. Das ist ein essentieller Unterschied. Hier greift das Konzept der Abschreckung.
Also das Klassische. Kämpfen können, damit man eben nicht kämpfen muss.
Richtig. Die beste Armee der Welt ist eigentlich die, die durch ihre bloße Einsatzbereitschaft einen Angriff von vornherein verhindert.
Da muss ich aber nochmal die Perspektive der Skeptiker einnehmen. Führt Aufrüstung nicht fast zwangsläufig zu Eskalation? Also wir rüsten auf, der Nachbar fühlt sich bedroht, rüstet auch auf, das ist doch eine klassische Spirale.
Das ist das bekannte Sicherheitsdilemma, ja. Aber Mansmann argumentiert da ganz nüchtern. Mehr Waffen lösen ein politisches Problem natürlich nicht automatisch. Aber, und das ist der Punkt, weniger Wehrhaftigkeit löst es eben auch nicht.
Er nutzt daher dieses Bild von der Feuerwehr.
Genau. Man baut ja Brandmauern in ein Haus, nicht weil man sich ein Feuer wünscht, sondern für den Fall der Fälle. Und er unterscheidet da ganz scharf zwischen Militarismus und Wehrhaftigkeit.
Wo genau zieht er da die Grenze?
Militarismus feiert die Härte, verherrlicht das Militär als Selbstzweck. Demokratische Wehrhaftigkeit hingegen begrenzt die Gewalt immer durch das Recht.
Okay, hier wird's wirklich interessant. Wenn Abschreckung also die Brandmauer ist, woraus besteht diese Mauer heute eigentlich?
Nicht nur aus Panzern, das ist sicher.
Eben. Ich vergleiche das immer gerne mit einem echt komplexen Uhrwerk oder auch mit IT. Die aktive Truppe, die Bundeswehr, das ist vielleicht die Firewall oder das sichtbarste Zahnrad in der Uhr.
Mhm.
Aber wenn die zivilen Zahnräder, also Logistik, Krankenhäuser oder Arbeitgeber, die Reservisten freistellen müssen, wenn die stillstehen, dann blockiert die ganze Uhr. Dann nützt uns die beste Firewall nichts.
Das beschreibt perfekt das, was Mansmann unter Gesamtverteidigung fasst. Das ist ja ein ganz zentraler Begriff im Buch. Die Illusion, dass Sicherheit nur eine Aufgabe der Bundeswehr sei, die ist extrem gefährlich.
Weil moderne Angriffe heute ja oft gar nicht nach Krieg aussehen, oder?
Ganz genau. Die passieren oft weit unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges. Das nennt man hybride Kriegsführung.
Cyberangriffe auf Verwaltungen, sowas.
Ja, Cyberangriffe auf kommunale Server, Sabotage von Bahnstrecken, Angriffe auf das Stromnetz. Gesamtverteidigung bedeutet, dass militärische und zivile Verteidigung nahtlos ineinander greifen müssen.
Und um diese Lücke zu schließen, gibt es jetzt diese Strategie für 2026, die neue Reserve.
Richtig, der Plan sieht vor, bis 2033 auf 200.000 Reservisten anzuwachsen.
Das ist massiv.
Ist es. Und diese Reserve fungiert als Brückenbauer zwischen der zivilen Gesellschaft und dem Militär. Da geht es nicht nur um Infanteristen, man sucht gezielt nach zivilen Qualifikationen.
Also zum Beispiel die IT-Fachfrau aus der Bank.
Exakt. Die geht dann vielleicht in den Heimatschutz und sichert dort staatliche Netzwerke. Oder ein Logistiker von einem großen Supermarktkonzern hilft, Güterströme zu koordinieren.
Aber da sind wir ja wieder beim Uhrwerk. Das kostet doch unglaublich viele Ressourcen. Die Wirtschaft ist komplett auf Just-in-Time getrimmt.
Oh ja, maximale Effizienz.
Und Resilienz ist ja eigentlich das Gegenteil von Effizienz. Du brauchst Puffer, Reserven, redundante Systeme. Und wenn die IT-Fachfrau 3 Wochen auf Übung ist, freut sich ihr Arbeitgeber sicher nicht.
Das ist der Preis. Und Resilienz bedeutet für den normalen Bürger eben auch, Unsicherheiten auszuhalten, ohne sofort in Panik zu verfallen. Ein Land verteidigt sich ja auch dadurch, dass seine Bürger einen kühlen Kopf bewahren, wenn mal für ein paar Stunden der Strom ausfällt oder der Supermarkt leer ist.
Okay, die Gesellschaft in die Pflicht zu nehmen, das klingt in der Theorie total logisch. Aber jetzt verlassen wir mal die Theorie. Was passiert, wenn der Staat plötzlich ganz konkret an die Haustür klopft?
Du spielst auf den neuen Wehrdienst 2026 an.
Ja.
Und da wird es politisch ja richtig explosiv. Lass uns mal auf die Fakten schauen. Stand Mai 2026 gibt es einen verpflichtenden Fragebogen.
Genau, und eine Musterung für junge Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008.
Für Frauen ist es aktuell freiwillig, richtig?
Richtig.
Das Modell ist zwar primär freiwilligkeitsorientiert aufgebaut, aber, und das ist der Haken, es birgt bei Bedarf die Möglichkeit einer Bedarfswehrpflicht.
Das heißt, wenn sich nicht genug freiwillig melden, kann der Staat die Leute zwingen.
So ist das Gesetz aktuell angelegt, ja.
Und da muss ich mich jetzt echt voll auf die Seite der Jugend stellen. Die Frustration ist doch grenzenlos. Sie sollen plötzlich Pflichten übernehmen für sicherheitspolitische Lücken, die ältere Generationen jahrelang völlig ignoriert haben.
Das Gefühl ist absolut real.
Ich meine, da gibt es diesen Satz von dem Autor Ole Neumoin, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Und Mansmann nimmt das ja sogar ernst.
Sehr ernst sogar.
Ja, weil warum sollte ein 18-Jähriger seinen Körper und seine Lebensplanung für staatliche Versäumnisse riskieren? Ist es in einer Demokratie nicht das ultimative Recht, einfach Nein zu sagen?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir das wirklich objektiv einordnen. Ja, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist absolut fundamental. Da steht im Grundgesetz Artikel 12a, das Gewissen ist kein Verrat.
Okay, aber...
Aber Mansmann argumentiert sehr philosophisch, dass ein Nein zur Waffe kein Nein zur Verantwortung sein darf. Der Gesellschaftsvertrag ist keine Einbahnstraße.
Also ich darf verweigern, aber ich darf mich nicht komplett entziehen.
Genau. Wer sich dem militärischen Dienst entzieht, kann und sollte zivil helfen. Im Bevölkerungsschutz, im Gesundheitswesen, beim technischen Hilfswerk.
Weil sonst was passiert?
Naja, wenn im Ernstfall alle jungen, fitten Menschen einfach Nein sagen und sich zurückziehen, dann geraten ja unweigerlich die Schutzlosesten unter die Räder.
Also Kinder, Kranke, Minderheiten.
Muss das System, das dieses Nein rechtlich schützt, irgendwie mit aufrechterhalten.
Das ist eigentlich ein wahnsinnig starker Gedanke. Also was bedeutet das alles am Ende? Für dieses Land einzustehen heißt offenbar nicht, eine bestimmte Regierung blind zu verteidigen?
Nein, überhaupt nicht.
Oder irgendwelche militärischen Machtfantasien zu haben? Es bedeutet eigentlich nur, den Raum zu schützen, in dem wir weiterhin frei kritisieren, wählen und ohne Furcht leben können.
Genau darum geht es.
Und da möchte ich dich, der uns gerade zuhört, mal ganz direkt fragen. Was wäre dir eigentlich so wichtig an deinem Alltag, dass du bereit wärst, Verantwortung dafür zu übernehmen?
Das ist eine gute Frage.
Ja. Also sind es freie Gerichte, ist es eine Zeitung, die der Regierung widersprechen darf? Wo ziehst du deine persönliche rote Linie?
Ich würde da gerne zum Schluss noch einen Gedanken in den Raum werfen, der in unserer ganzen Debatte über Panzer und Reservisten bisher noch gar nicht vertieft wurde, der aber bei Mansmann eine riesige Rolle spielt.
Hau raus.
Mansmann warnt im Buch extrem eindringlich vor Desinformation als Waffe. Eine Waffe, die keinen einzelnen Schuss benötigt.
Okay, also hybride Kriegsführung auf der psychologischen Ebene.
Genau. Ein Gegner muss heutzutage unsere physischen Grenzen gar nicht mehr überschreiten, wenn er uns von innen heraus spalten kann.
Krass, ja. Über soziale Medien und so weiter.
Wenn wir in den sozialen Medien nicht mehr zwischen Wahrheit und Manipulation unterscheiden können, wenn wir unseren Nachbarn als Feind betrachten wegen irgendwelcher Fake News, dann sind wir längst wehrlos.
Da ist es dann völlig egal, ob wir 200.000 Reservisten haben oder nicht.
Völlig egal. Und das ist vielleicht die ultimative Frage, mit der wir das heute beenden sollten. Findet die echte Prüfung unserer Wehrhaftigkeit vielleicht gar nicht an einer Landesgrenze statt, sondern jeden einzelnen Tag direkt vor unseren Augen, auf unseren Smartphones?
Ein extrem provokanter, aber auch wichtiger Schlussgedanke. Da sollten wir alle mal drüber nachdenken, wenn wir das nächste Mal durch unseren Feeds callen. Danke für diese tiefe Analyse heute und bis zum nächsten Mal.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten? in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.